Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 114. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Die solidarische Landwirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten bzw. wiederherzustellen und sie im Unterschied zur zerstörerischen Industrielandwirtschaft so zu betreiben, wie sie betrieben werden muss. Die Geschichte der solidarischen Landwirtschaft in Deutschland begann 1988 in Fuhlenhagen bei Hamburg. Wolfgang Strenz war dort 25 Jahre lang Schatzmeister der Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof und nachdem er letzte Woche auf dem ersten Regionaltag Solidarische Landwirtschaft in Düsseldorf einen Vortrag gehalten hatte, hat er uns seine Zeit für das nachfolgende Interview geschenkt. Wir lernen in den nächsten 17 Minuten die Geschichte dieses zukunftsweisenden Projekts kennen, in dem Landwirtschaft in Freiheit ohne ökonomischen Zwang praktiziert wird und verstehen, warum diese neue Form des Miteinanders von Erzeugern und Verbrauchern regen Zulauf erfährt. Inzwischen gibt es nämlich 43 Solawi-Betriebe in Deutschland und ungefähr noch einmal so viele Initiativen, die in den Startlöchern stehen. Diese haben sich zum Netzwerk Solidarische Landwirtschaft zusammengeschlossen, das wir ebenfalls gleich kennenlernen werden. In den USA gibt es übrigens schon rund 1500 und in Frankreich gar 2000 solcher Gruppen. Das zeigt uns, welches Potenzial in dieser Form der verantwortungsvollen Landwirtschaft steckt.
Ich bin Wolfgang Strenz, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe zuletzt in der Erwachsenenbildung gearbeitet und war 25 Jahre lang ehrenamtlich Schatzmeister bei der Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof. Das ist ein Zusammenschluss von Verbrauchern und Erzeugern. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, als Verbrauchergemeinschaft die Kosten für die Landwirtschaft auf dem Buschberghof aufzubringen, sodass dort mal echte Landwirtschaft gemacht werden kann und nicht Geld verdient werden muss. Und wir tragen also die Betriebskosten des Hofes und decken damit sämtliche Kosten. Dann muss nichts mehr verkauft werden, dann muss nur noch verteilt werden.
Mhm, gut. Kannst du ein bisschen was über die Geschichte des Buschbergshofs erzählen?
Ja, der Buschberghof ist eigentlich über Jahrhunderte im Familienbesitz der Familie Loss gewesen. Und Karl August Loss hat dann 1954 auf biologisch-dynamische Landwirtschaft umgestellt. Eigentlich kann man sagen, er hat gar nicht umgestellt, sondern die übrige Landwirtschaft, die hat sich umgestellt auf industrielle Landwirtschaft, sodass er einen vielfältigen Betrieb von Ende des Krieges bis Mitte der 60er Jahre geführt hat. Und dummerweise zahlte die Industrie bessere Löhne und er hatte dann plötzlich kein Personal mehr und stand mit dem Berg an Arbeit ganz alleine da. Und dann wusste er keinen Ausweg, er wollte nicht spezialisieren, er wollte den vielfältigen Betrieb erhalten. Und dann hat er gefragt, alle möglichen Leute, so ist die Situation, was soll ich jetzt machen? Und er traf dann auf Wilhelm Ernst Barkhoff, den Gründer der GLS Bank. Und der hat dann zu ihm gesagt, Karl August, ich habe eine prima Idee, verschenk den Hof doch einfach. Und das hat Karl August dann gemacht. Also 1968 kam der Hof in gemeinnützige Trägerschaft. Er hat ihn geschenkt an eine extra gegründete GmbH. Und damit war er dann nicht mehr Herr auf eigener Scholle, sondern er konnte sich dann verbinden mit anderen Leuten und eine Betriebsgemeinschaft unter rechtlich gleichgestellten Menschen gründen. Einer, der mit dazu kam, das war der Bauer Trauger Groh. Der hatte einen Hof in der Nähe von Jever, den er verkauft hat, weil nebenan ein Militärflugplatz gebaut wurde und der Lärm nicht mehr auszuhalten war. Und aus dem Verkaufserlös, der Verkaufserlös kam dann auch in diese neue GmbH und man konnte dort neue Stallgebäude, neue Wohngebäude bauen und im Grunde von vorne neu anfangen. Und so hat man dann begonnen, nicht nur Landwirtschaft zu machen, sondern auch Verarbeitung auf dem Betrieb. Das heißt, es wurde eine Bäckerei neu dazu gebaut und die Milchverarbeitung wurde ausgebaut, sodass man dann im Grunde Produkte aus dem eigenen Betrieb verkauft hat über konventionelle Kanäle, das heißt also über Wochenmarktstände, über Hofladen und so weiter. Inzwischen ist Trauger Groh dann in die USA ausgewandert, hat dort Community Supported Agriculture gegründet und auf dem Buschberghof war dann ein Generationenwechsel. Die jungen Landwirte haben gefragt, wie soll es dann weitergehen? Und sie haben dann gehört, was Trauger in den USA macht und sind dann an die Hofkundschaft getreten und haben die gefragt, ist das nicht auch was für diesen Betrieb hier? Und wir haben dann etwa ein Jahr lang diskutiert, bis wir dann schließlich gewagt haben, als erster Betrieb dieses neue Konzept zu verwirklichen. Wir haben das zweigleisig gemacht. Im ersten Wirtschaftsjahr haben wir gesagt, wir versuchen das erstmal mit der halben Hofkapazität. Und als wir gesehen haben, das Prinzip ist tragfähig, da wurde dann die Hofladentür geschlossen und die verbliebenen Hofladenkunden wurden dann vor die Alternative gestellt. Entweder machen sie in der Gemeinschaft mit oder sie müssen sich woanders umsehen. Mhm. Das ist so die grobe Geschichte.
Ja. Du hattest ja auch gerade in deinem Vortrag erzählt, dass wirklich der Buschberghof in der Nähe von Hamburg, kann man noch sagen, der erste war, der solidarische Landwirtschaft in Deutschland praktiziert hat und auch erst mal 10 Jahre damit allein geblieben ist, bis dann andere langsam nachgekommen sind. Ich nehme an, dass dieses Konzept dann auch in der Zeit sich weiterentwickelt hat. Wie sieht es denn heute aus? Was beschreibt denn die solidarische Landwirtschaft?
Ja, die solidarische Landwirtschaft, die hat sich ja zum Ziel gesetzt, im Grunde die bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten bzw. wiederzubeleben und nicht mit dem Ziel, Geld mit der Landwirtschaft zu verdienen, sondern die Landwirtschaft so zu betreiben, wie die Landwirtschaft richtig betrieben werden muss. Und das geht nicht mehr über die konventionelle Vermarktung, sondern dieses Risiko in der Landwirtschaft und die Verantwortung für das Land, das kann nicht mehr alleine bei den Bauern liegen, das müssen auch Konsumenten mittragen. Mhm. Und insofern steht der Buschberghof eben da, dass zu Beginn eines Wirtschaftsjahres, also am 1. Juli, jeweils die Mitglieder ihre Zahlungszusagen machen. Und wenn dann der Kostenrahmen gedeckt ist, die Landwirte erstellen dazu ein Budget, wenn das dann gedeckt ist, dann kann mit der Landwirtschaft begonnen werden, so wie die Landwirte das für richtig halten. Und sie sind dabei in einer komfortablen Situation. Das heißt, sie müssen nicht gucken übers Jahr, wie kommen wir zurecht, sondern es steht im Grunde zu Beginn eines Wirtschaftsjahres fest, alle Kosten sind gedeckt, wir können Landwirtschaft so machen, wie es richtig ist.
Mhm. Und das habe ich dann gelesen, wirkt sich positiv auf die Qualität aus.
Ja, wir müssen ja nicht mehr Sorge tragen, mit der Landwirtschaft Geld zu verdienen, das heißt möglichst viel zu erzeugen, sondern es wird nur das gemacht, es wird nur das produziert, was auch wirklich gebraucht wird von den Menschen. Wir haben eine bestimmte Kapazität. Wir können etwa 300 Menschen versorgen. Wir merken, wo die Grenzen sind. Wenn die Milchflaschen vielleicht nicht mehr ganz voll werden oder wenn der Backofen überquillt, dann wissen wir, jetzt sind wir an der obersten Grenze angekommen. Und dadurch ist eben die Mitgliederzahl begrenzt. Und die Bauern, die wissen, wir müssen jetzt nicht mehr produzieren, sondern wir müssen nur so viel produzieren, wie gebraucht wird und können uns dabei dann auch auf die Qualität der Produkte konzentrieren.
Mhm. Wie sieht denn so ein Mitgliederalltag jetzt in Bezug auf den Buschberghof aus? Wie erlebt er den Buschberghof?
Ja, alltäglich wäre das so. Wir haben einmal in der Woche die Verteilung der Produkte, das ist am Dienstag. Dort fahren dann die Leute von den einzelnen Depots hin und holen dann die Lebensmittel für ihre Depotmitglieder ab und stellen sie dann ins lokale Depot. Dort kommen die Leute dann und holen sich dann ihren Anteil bzw. das, was sie bestellt haben und das, was zur freien Entnahme zur Verfügung steht, holen sie sich ab und versorgen sich damit für ihren Wochenbedarf. Und dann liegt es an uns, über die Woche die Lebensmittel auch zu verarbeiten und aufzuessen, die wir vom Hof bekommen.
Mhm. Die Mitglieder kommen und holen ihren Bedarf ab. Das heißt also, es kriegt nicht jeder, wie beispielsweise beim Gemüseabo, im Prinzip das Gleiche, also eine Kiste, wo bestimmte Mengen von allen möglichen Gemüsesorten drin sind, sondern die Gemüseration für das jeweilige Depot steht im Depot und jeder nimmt sich so viel er will. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht so viel er will, sondern wir haben so ein kleines System von sozialer Kontrolle. Das heißt, wir vermerken dann, wer ist schon da gewesen und wer kommt noch. Das heißt, man kann dann sehen, wenn also eine begrenzte Menge Tomaten beispielsweise zur Verfügung steht, dass man nicht alle nimmt, sondern dass man abschätzt, wie viel muss ich noch da lassen, damit die anderen auch noch was haben.
Ja, ist klar. Aber es läuft eben wirklich darauf hinaus, man nimmt sich seinen Anteil, so mehr oder weniger nach Gefühl, und es geht nicht darum, dass ein Kilo Tomaten Betrag X kostet, sondern Preise, wie wir das so hier im Supermarkt kennen, sag ich mal, gibt es ja gar nicht mehr.
Nein, es gibt im Grunde nur noch einen Preis. Der Preis ist das Budget. Das ist in diesem Jahre 360.000 Euro. Und wenn man jetzt, ich will mal sagen, in Verkaufsdenke verhaftet bleibt, dann würde man sagen, wir brauchen jetzt einen Kunden, der das erste Brot für 360.000 Euro kauft.
Genau.
Aber den haben wir in 25 Jahren noch nicht gefunden. Wir müssen also da zu einer anderen Lösung kommen. Und das kann dann nur eine Gemeinschaftslösung sein. Das heißt also, wir müssen sehen, wie wir als Mitgliedshaushalte diese 360.000 Euro zusammenkriegen.
Genau. Und du hattest ja in deinem Vortrag auch gesagt, dieses Geld, was dann die Mitglieder bezahlen, ist nicht eine Bezahlung für das Gemüse und Brot und so weiter, was sie hinterher bekommen, sondern die schenken euch das Geld, damit ihr diese Form der Landwirtschaft betreiben könnt.
Ja, das Geld ist für die Landwirtschaft. Landwirtschaft kostet Geld. Normalerweise würde man sagen, Landwirtschaft kostet kein Geld, weil das meiste von der Natur produziert wird. Aber die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, also die beispielsweise das Licht im Stall an- und ausmachen, die sorgen dafür, dass Strom verbraucht wird oder nicht. Sie müssen auch selber bezahlt werden. Das heißt also, wenn man Landwirtschaft mit Landwirten betreibt, dann kostet das was. Und das kostet auch unabhängig davon, ob sie was produzieren oder nicht. Nur wenn sie nichts produzieren würden, dann wäre das, sagen wir mal, eine sehr idealistische Aufgabe, das zu finanzieren. Aber dadurch, dass auch tatsächlich Produkte entstehen, dass Lebensmittel entstehen und wir mit diesen Lebensmitteln versorgt werden, wir werden auf dem Buschberghof vollständig versorgt. Wir haben Gemüse, Kartoffeln, wir haben Mehl und andere Getreideprodukte, wir haben Brot, wir haben Käse, wir haben Joghurt, Buttermilch, Butter und so weiter. Wir haben Fleisch und Wurst. Wir haben im Grunde alles, was wir für den täglichen Bedarf brauchen. Das bekommen wir vom Hof, mit Ausnahme von solchen Dingen wie Essig und Öl oder Pfeffer und Salz. Die müssen wir dann noch kaufen.
Ja, okay. Jetzt seid ihr zwar der erste Hof in Deutschland gewesen, der in dieser Weise wirtschaftet, aber glücklicherweise sind ja jetzt schon einige weitere dazugekommen und ihr habt jetzt dazu ein Netzwerk gegründet.
Ja, wir hatten natürlich speziell in den ersten Jahren mächtig Angst, ob das überhaupt tragfähig ist, ein Modell so zu machen, was sich nun nicht an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientiert, sondern auf diesem Solidargedanken fußt. Und deswegen haben wir den Ball ziemlich flach gehalten und haben das nicht an die große Glocke gehängt. Und sind auf diese Weise eben 10 Jahre lang allein gewesen. Dann kam nach 10 Jahren der Kattendorfer Hof dazu. Und es wurden dann peu à peu langsam mehr. sodass wir dann gesagt haben, wenn wir jetzt wollen, wir haben erkannt, das ist also ein ökonomisch tragfähiges Prinzip, wenn wir wollen, dass sich das weiter verbreitet, dann müssen wir selber auch was dafür tun. Wir müssen also die Idee verbreiten, wir müssen uns koordinieren, wir müssen kooperieren, wir müssen Beratung leisten und so weiter, damit die Initiativen, die dann in den Startlöchern stehen, nicht das Rad nochmal neu erfinden müssen, sondern auf unseren Erfahrungsschatz zurückgreifen können.
Mhm. Wie organisiert ihr das, diese Wissensweitergabe?
Ja, wir haben zweimal im Jahr ein Netzwerktreffen, einmal im Herbst und einmal im Frühling, im zeitigen Frühling. Dann organisiert das Netzwerk sogenannte Bildungstage oder Fortbildung, zu denen eingeladen wird, wo dann Leute, die sich für diese Thematik interessieren, das ist dann entweder Menschen von einem Bauernhof oder auch interessierte Konsumenten, wo die dann in die Grundlagen der solidarischen Landwirtschaft eingeführt werden. Aber auch auf diesen Netzwerktreffen haben wir natürlich jede Menge Erfahrungsaustausch. Mhm. Und wer dann noch mehr wissen will oder wenn dann eine Initiative vor der Gründung steht, dann kann man auch beim Netzwerk anfragen, ob nicht mal jemand vorbeikommen kann, der diesen Prozess mit begleitet.
Ja, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, sagen wir mal so die nächsten 5 Jahre, glaubst du, dass das ein Thema für eine kleine Gruppe von Leuten ist, die sich damit beschäftigen? Ich sag mal, die Freaks, die da ihre Nische finden? Oder siehst du da eine Entwicklung, dass das irgendwann mal vielleicht der Alltag für fast alle wird?
Also ich würde mich ja selber nicht so als Freak aus der Nische ansehen, sondern als ganz normalen Menschen. Und natürlich spricht das immer nur eine bestimmte Klientel an, aber es wird zunehmend populärer. Wenn wir jetzt in Deutschland 43 Betriebe haben, dann muss man zusätzlich noch sehen, dass wir noch eine größere Zahl an Initiativen haben, die in den Startlöchern steht. Über kurz oder lang wird sich dort eben auch was tun. Das heißt, dann haben wir vielleicht in 2 Jahren hat sich nochmal die Zahl der Betriebe wieder verdoppelt. Und je mehr Betriebe sowas machen, desto mehr spricht sich das rum, desto attraktiver wird das für andere Leute auch. Und jeder Lebensmittelskandal, den wir jetzt immer wieder erleben, ist Wasser auf unsere Mühlen. Die Leute wollen gerne wissen, wie unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel produziert werden. Die wollen aus dieser Anonymität heraus. Sie haben keine Lust mehr, sich die Sachen zu kaufen, die irgendwelche, sagen wir mal, Lebensmittelindustrien für sie produzieren, sondern sie wollen wieder authentisch essen. Und das ist eine gute Sache.
Ja. Du sagst, du bist jetzt schon seit 25 Jahren dabei. In welcher Weise hat dich deine Erfahrung in dieser Form, zumindest mit diesem Teil der Wirtschaft, ganz anders umzugehen, als wir das so gewohnt sind, geprägt? Strahlt das auch auf dein sonstiges Leben aus, außerhalb jetzt des Essens?
Ja, da gibt es natürlich wenig Anknüpfungspunkte, weil, sagen wir mal, die übrige Ökonomie anders konstruiert ist. Aber natürlich ist es so, man merkt schon, wenn man weiß, ich kann nur eine bestimmte Menge Lebensmittel essen, dass man dann auch bewusster mit anderen Ressourcen umgeht. Dass man dann weiß, aha, ich kann auch nur eine bestimmte Menge, sagen wir mal, Sprit verfahren, wenn ich dann Auto fahren will und so weiter. Man sieht die Welt mit anderen Augen, wenn die Liebe durch den Magen geht.
Wunderbar, ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.